Geschwister, überall, wo Menschen zusammenkommen oder eine Gemeinschaft bilden, entstehen unweigerlich Reibungsflächen. Missverständnisse, Ärgernisse, das ist, man kann sagen, fast wie ein Naturgesetz. Auch wir, das zeigt die Erfahrung, werden davon nicht verschont. Es ist der Wille Gottes, dass wir solche Dinge in Ordnung bringen. Der Titel oder das Thema lautet Umgang mit Konflikten. Umgang mit Konflikten. Schauen Sie mit mir bitte die erste Bibelstelle auf. Sie finden sie bei Matthäus 5 und wir lesen die Verse 21 bis 24. Matthäus 5, Verse 21 bis 24. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf den Altar opferst, und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gaben und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komme und opfere deine Gabe. Ja, Jesus verurteilt hier nicht nur das Töten, sondern genauso, sagen wir, die innere Einstellung, die zu solch einer Tat führt, die solch einer Tat zugrunde liegt. Natürlich ist Mord eine ganz schlimme Sache. Doch Jesus sagt, dass der Zorn, der dem vorangeht und der dann möglicherweise zu der Tat führt, genauso schlimm ist wie der Griff zur Waffe. Er schaut also nicht nur auf die Tat, sondern er blickt tiefer. Er blickt auf den Ursprung der Tat. Er zeigt uns, dass Zorn quasi dem Mord gleichkommt. Unter uns Geschwister sollte es kein Zürnen geben, wobei das Zürnen sich nach zwei Seiten zeigen kann, nämlich nach innen und nach außen. Nach innen hin gesehen ist Zürnen verbittert auf den anderen sein, innerlich erregt sein, Groll in sich tragen, sich vom anderen zurückziehen, sich innerlich verzehren. Nach außen bedeutet Zürnen Aufgeregtheit, Aufbrausen, Hart, ungerecht sein, eine feindliche Gesinnung an den Tag legen und jähzornig werden. Nun, wenn man die Worte von Jesus genau anschaut, kommt das alles dem Mord am Bruder gleich. Es ist also eine Übertretung auch des Gesetzes, du sollst nicht töten. Ich denke, dies ist ein sehr ernstes Wort von Jesu. Das Zürnen und sich überheben über den anderen ist ein Zeichen für eine falsche und somit sündige Einstellung. Und wer so etwas tut, ist offensichtlich ein Sünder. Das zeigt uns Jesus mit dieser Bibelstelle ganz deutlich. Ausschlaggebend ist in dem Fall, dass wir unsere innere Einstellung wieder in Ordnung bringen müssen. Und Jesus fordert uns deshalb auf, geh hin zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm. Wenn wir dem nicht nachkommen, behindert das ganz entscheidend zunächst unser geistiges Wachstum und dann natürlich auch unseren Kontakt zu Gott. Und es ist dann fraglich, ob unsere Gebete überhaupt noch ankommen. Solange das Verhältnis zum Bruder nicht ins Reine gebracht ist, solange ist alles Beten und Bibelstudium mehr oder weniger ohne Frucht. Die Aussprache, durch die eine Verbitterung überwunden wurde, ist vor Gott, Geschwister, unendlich wichtig. Nicht Bitterkeit, Aufbrausen, Neid und Hass, sondern Versöhnungsbereitschaft, Liebe und Friedensbereitschaft sollten das Motiv unseres Lebens sein. Schauen wir jetzt 1. Johannes 4 an, die Verse 20 bis 21. 1. Johannes 4, Verse 20 und 21. Denn wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Nun, zu allen Zeiten und auch heute gibt es Menschen, die von der Liebe zu Gott schwärmen und dabei lieblos gegen den Bruder vorgehen. Man mag sich jetzt fragen, kann nicht echte Liebe zu Gott vorhanden sein, auch wenn das Herz gegen den Bruder gleichgültig oder gar ablehnend ist? Muss die behauptete Liebe zu Gott dann immer Lüge sein? Nun, Johannes geht auf diesen Einwand ein und begründet seinen harten Satz, den er sagt, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Das wirft eine weitere Frage auf, denke ich. Ist es nicht doch leichter, den wunderbaren, liebenden Gott dankbar wiederzulieben, als den Bruder, der gerade mit seinen Fehlern und seinem schwierigen Charakter sichtbar vor uns steht? Ich denke, dies ist ein Gedanke zum Nachdenken. Und doch hat Johannes recht, denn eine Liebe zu Gott ist leichter zu behaupten, weil sie durch Gottes Unsichtbarkeit nicht nachzuprüfen ist. Es ist sehr leicht, von ihr zu schwärmen, aber sie ist und bleibt Fantasie, Einbildung, Behauptung, wenn sie nicht dokumentiert und bewiesen wird, in der Liebe zum Beispiel zu dem Bruder und wenn sie nicht Werke und Früchte hat. Die göttliche Liebe, die anlässlich unserer Taufe in unser Herzen ausgegossen wurde, kann nicht auf der einen Seite lieben und auf der anderen Seite hassen oder sich gar gleichgültig zeigen. Wir müssen uns klar werden, dass diese Liebe ein Zustand ist und richtungsweisend für unser ganzes Denken und Handeln ist, die sich dem Bruder gegenüber zeigen muss, wenn sie da ist. Andernfalls ist sie ein bloßes Gefühl, eine Emotion ohne Wirklichkeit und wird dann zur Lüge, wenn sie das Vorhanden behauptet. Und noch etwas, klar dürfte auch sein, dass die Liebe Gottes nicht in dem bleiben kann, der sichtbare Not des Bruders die konkrete Hilfe verweigert. Johannes folgt in all dem nur einem klaren Gedanken Gottes. Denn Jesus hat die Frage nach dem höchsten Gebot in Matthäus 22, Vers 36 bis 40 in der Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten zusammengefasst. Auch hier sollten wir davon ausgehen, dass wir ohne Nächstenliebe und wer ist uns nicht näher als unser Bruder, allmählich von Gott abgeschnitten werden kann. Die Liebe zu unseren Geschwistern ist ein zentrales Gebot. Und wenn wir dieses Gebot nicht ernst nehmen, sind wir letztendlich zum Scheitern verurteilt. Nun, die Frage ist jetzt, was können wir tun, wenn wir jemanden gekränkt haben oder wenn wir gekränkt wurden? Schlagen wir dazu Matthäus 18 auf. Matthäus 18, und hier lesen wir die Verse 15 bis 17. Matthäus 18, Vers 15 bis 17. Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei Zeugen zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Ich denke, eine ganz glasklare Aussage. Die Angelegenheit sollte also zunächst mal unter vier Augen besprochen werden. Um es gleich vorwegzunehmen, Wenn uns zum Beispiel Verfehlungen zu Ohren kommen und wenn wir dann nicht entsprechend diesen Anweisungen von Jesus handeln, schaden wir sowohl dem Bruder als auch der Gemeinde und verweigern uns Jesu Anweisungen. Und die Frage ist, wollen wir das? Wir sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen und auch nicht mit dem Gedanken spielen, der doch, denke ich, sehr schnell auftaucht. Ich will doch niemand verpetzen. Geschwister, das hat mit Verpetzen nichts zu tun. Leider mussten wir auch in letzter Zeit immer wieder feststellen, dass nach diesen Anweisungen von Jesus nicht voran, also vorgegangen wurde, was leider auch zu sehr viele Irritationen und auch in der Gemeinde für viel Unruhe sorgte. Geschwister, dies alles dient dem Schutz des Bruders und der Gemeinde. Aber bevor wir diesen Angriff nehmen, sollten wir zunächst mal in uns gehen und dabei verschiedene Punkte beachten und berücksichtigen. Erstens, zunächst sollten wir mal unsere eigene Einstellung und unsere verletzten Gefühle prüfen. Am besten verbunden mit Gebet und Fasten. Schlagen wir Matthäus 7 auf und lesen wir die Verse 1 bis 5. Matthäus 7, Verse 1 bis 5. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Und Jesus' Aussage von hier, richtet nicht, heißt jetzt nicht blind sein gegen alles Unrecht, was Menschen tun, heißt auch nicht jeder Urteilsbildung über das Verhalten des Menschen sich zu enthalten. Nein, prüfen und wachen und Acht haben auf all das, was vor Gott nicht recht ist, ist Aufgabe jedes Einzelnen von uns, also auch Pflicht der Gemeinde gegenüber. Jesus selbst hat zum Beispiel immer wieder ganz scharf über die Heuchelei gerichtet. Was meint nun Jesus mit dem Richten, das verwerflich ist? Er meint damit zum Beispiel das lieblose Richten, das besonders gern hinter dem Rücken des Betroffenen geschieht. Es betrifft auch die geheime Schadensfreude, auch der Hang, den anderen niederzumachen, um selber dann ganz groß herauszukommen. Geschwister, auch die Überschätzung der eigenen Glaubenserfahrung und unserer Erkenntnisse ist auch gern Ausgangspunkt eines lieblosen Richters gegenüber Geschwistern, die einfach noch nicht so weit sind. Wovor wir uns hüten sollten, ist jemand auch aus reiner Kritiksucht zu verurteilen, während man selber noch genug Dreck am Stecken hat. Ein solches Verhalten ist nichts anderes als heuchlerisch. Zunächst sollten wir uns also fragen, ist eigentlich unser eigenes Leben draußen und vor der Gemeinde in Ordnung? Oder gibt es Dinge, die noch zu bereinigen sind? Dann sollten wir in dem Zusammenhang noch unbedingt prüfen, ob wir auch tatsächlich gekränkt und verletzt wurden. Diese Möglichkeit, denke ich, sollten wir auf keinen Fall ausschließen. Unser eigenes Unrecht sehen wir gern mit einem Verkleinerungsglas, das Unrecht des anderen dagegen mit einem Vergrößerungsglas. Die Beurteilung über uns fälschen wir gern auch zu unserem Besten, während die Beurteilung des anderen wir gerne fälschen, und oft zu seinen Lasten auslegen. All das ist natürlich alles nur menschlich. Als Christi Nachfolger sollten wir an der Stelle des Richtens den Fokus auf den prüferlichen, auf den brüderlichen Hilfsdienst richten. Nicht Kontrolleur, nicht Scharfrichter, Geschwister, Samariter gilt es zu sein. Das heißt, den Holzsplitter im Auge kann nur die Hand des Samariters entfernen und nicht die Moralpredigt oder das Urteil eines lieblosen Richtens. Zweiter Punkt, versetzen wir uns mal in die Lage des anderen. Es sind immer zwei Parteien. Versuchen wir mal zu ergründen, welche Umstände ihn dazu gebracht haben könnten, so zu reagieren, wie er gegenüber uns reagiert hat. Vielleicht stellt sich dann raus, er hat große Probleme am Arbeitsplatz oder in der Ehe, finanzielle Schwierigkeiten oder gesundheitliche Probleme. Große Probleme, denen wir ausgesetzt sind, haben gern die Eigenschaft, dass unser Nervenkostüm sehr dünn geworden ist. Dies könnte eine Erklärung für sein Handeln sein. Keine Entschuldigung, aber es könnte sein Tun für uns verständlicher machen und unsere Reaktion darauf dämpfen. Wenn wir seine Situation besser verstehen würden, wären wir doch eher in der Lage, ihm mehr Verständnis entgegenzubringen, unseren Groll besänftigen. Und das wäre schon mal ganz, ganz gut. Wir können uns aber dann auch fragen, wie hätte eigentlich ich an seiner Stelle reagiert? In Sprüche 18, Vers 13 steht, wer antwortet, ehe er hört, dem ist Torheit und Schande. Ja, wir sollten den anderen anhören, denn jedem sollte eine Gelegenheit gegeben werden, sein Gesicht zu bewahren. Wenn wir den anderen zur Rede stellen, darf es nicht unser Ziel sein, ihn niederzumachen, ihn zu demütigen. Wenn wir ihm Gelegenheit lassen, sein Selbstwertgefühl, sein Gesicht nicht zu verlieren, ist die Chance doch sehr groß, dass er zur Einsicht kommt. Und uns fällt dabei bestimmt kein Zacken aus der Krone. Aber dem anderen, also unserem Bruder, kann dies ungemein hilfreich sein. Und wir sollten ihm doch eine Hilfe sein. Das führt uns zum dritten Punkt. Unsere Worte sorgfältig wählen. Unsere Worte sorgfältig wählen. Schlagen wir Sprüche 25 auf und wir lesen die Verse 11 und 12. Sprüche 25, Vers 11 und 12. Ein Wort, geredet zur rechten Zeit, ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Ein Weiser, der mahnt, und ein Ohr, das auf ihn hört, das ist wie ein goldener Ring und ein goldenes Halsband. Ja, ein passendes Wort zur rechten Zeit ist so wertvoll wie Gold und Silber. Ja, ich meine, es kann noch wertvoller sein, denn es kann lebensrettend sein, indem es den anderen zur Einkehr, vielleicht zur Reue, vielleicht zur Umkehr führt. Wir kennen die Geschichte von Davids Sünde im Zusammenhang mit Bathseba, der Frau von Uria, den er dann in den Tod schickte, mit dem Ziel, seine Sünde zu vertuschen. In 2. Samuel 11 können Sie das nachlesen. Und in 2. Samuel Kapitel 12 lesen wir dann, wie Gott den Propheten Nathan dazu benutzte, um David einen Spiegel vors Angesicht zu halten, um an seinen Gerechtigkeitssinn zu appellieren. Das heißt, Gott hat zuerst das Feld der Reue bearbeitet, sodass die Frucht, die Reue, gedeihen und aufgehen konnte. Dann erst hat er David seine Schuld schonungslos offenbart. Schauen wir uns das kurz an, 2. Samuel, Kapitel 12 und die Verse 7 bis 12. 2. Samuel 12, Verse 7 bis 12. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König eingesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uria, den Jehetiter, hast du erschlagen. Mit dem Schwert seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht durch Schwert der Ammoniter. Nun so soll von deinem Hause das Schwert nimmer mehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen, aus deinem eigenen Hause, und will deine Frauen nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne. Denn du hast heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Schatten der Sonne. Und wie hat David reagiert auf diese Anschuldigungen? Lesen wir Vers 13. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Ja, nachdem David die ganze Geschichte klar vor Augen geführt wurde, hat er zutiefst bereut. Und wie tief seine Reue war, können Sie im Psalm 51 nachlesen. Das heißt, Gott hat David durch sein Vorgehensweise zur Reue geführt. Erst ganz zum Schluss hat er ihm sein Vergehen vorgelegt. Bevor wir also zu unserem Bruder gehen, sollten wir genau überlegen, wie wir am besten vorgehen. Das heißt, wir sollten uns schon vorher überlegen, was wir zu sagen gedenken und dabei klug und weise vorgehen. Wir sollten auch nicht als beleidigte Leberwurst zu ihm gehen, sondern lieber noch etwas warten, bis sich unsere Emotionen gelegt haben. Dabei sollten wir versuchen, ihm zu helfen, ihn als Freund zu gewinnen. Und dabei ist die Wahl der richtigen Worte immer eine große Hilfe. Das bedeutet aber auch, dass wir unsere eigenen Motive auf den Prüfstand legen sollten und uns dabei fragen, was sind eigentlich unsere Motive? Wollen wir, dass uns unbedingt Gerechtigkeit widerfährt? Nun, das mag schon mal ein Motiv sein, aber unser Hauptmotiv sollte sein, unserem Bruder zu helfen und wenn nötig auch zur Reue zu führen. Dabei sind aber weitere christliche Eigenschaften von uns gefordert, und das bringt uns zum Punkt 4. Geduld und Sanftmut. Geduld und Sanftmut. In Sprüche 25, Vers 15 finden wir einen Spruch von Salomo. Ich zitiere: Durch Geduld wird ein Fürst überredet und eine linde Zunge zerbricht Knochen. Ja, Geschwister, Geduld und Sanftmut können viel mehr ausrichten als unbeherrschte, harte Worte. Durch sanfte Worte können wir viel erreichen. Wir schaffen zunächst dadurch mal eine positive Stimmung. Und wenn man eine schwierige Sache in Angriff nimmt, braucht man auch sehr viel Geduld, um zum Erfolg zu kommen. Selbst wenn wir im Recht sind, rechtfertigt das noch lange nicht einen Frontalangriff. Denn ein hartes Wort erregt Grimm, lesen wir in Sprüche 51, Vers 1. Wenn jemand hart angegangen wird, reagiert er normalerweise mit Abwehr, Gegenangriff und Rechtfertigung. Und ein Wort gibt das andere, und ehe wir uns versehen, befinden wir uns mitten in einem Streitgespräch. Ein Geduldiger aber stillt den den Streit. Lesen wir in Sprüche 15, Vers 18. Ja, eine sanfte, geduldige Vorgehensweise entschärft eine spannungsgeladene Situation. Sie besänftigt den Zorn. Wenn wir also Versöhnung erreichen wollen, müssen wir vorausschauend, geduldig, beherrscht und gütig sein. Lauter Tugenden, um die wir uns als Christen sowieso bemühen sollten. In Sprüche 24, Vers 39 heißt es, sprich nicht, wie einer mir tut, so will ich auch ihm tun und einem jeglichen sein Tun vergelten. Im Volksmund heißt es, wie du mir, so ich dir. Nun, Tatsache ist unbestritten, eine Versöhnung kann ein schwieriges Unterfangen sein, keine Frage. Aber mit Vergeltungsmaßnahmen erreichen wir gar nichts. Das Gegenteil trifft zu. Aber wenn wir die Sache mit Geduld und Ruhe angehen, erreichen wir viel mehr. Es ist der Weg zum Erfolg. Es ist immer weise, sich selbst zu beherrschen, und es ist niemals weise, wenn einem der Kragen platzt. Denn ein jähzorniger handelt töricht, lesen wir in Sprüche 14, Vers 17. Wie Sie sehen, finden wir in den Sprüchen viele weise und auch hilfsreiche Worte zu unserem heutigen Thema. Fünftens, wir sollten den Disput zunächst unter vier Augen halten. Wir sollten den Disput zunächst unter vier Augen halten. In Sprüche 25, Vers 9 steht, trage deine Sache mit deinem Nächsten aus, aber verrate nicht eines anderen Geheimnis. Nun, es macht zunächst wenig Sinn, einen Dritten zu beteiligen. Und es kann sehr riskant sein. Es kann ein Problem sein zwischen zwei Brüdern und dieses Problem an die Öffentlichkeit zu zerren. Denn wir könnten dadurch gezwungen sein, Dinge, die uns vertraulich genannt wurden, preiszugeben. Es ist eindeutig Gottes Wille, dass das Problem zunächst unter den beiden Betroffenen verbleibt. Und dass dort versucht wird, das Problem zu lösen. Das ist der Weg, das ist der erste Schritt, den wir machen sollten. Sechster Punkt, wir müssen bereit sein, uns bei den Betroffenen zu entschuldigen. Wir müssen bereit sein, uns bei den Betroffenen zu entschuldigen. Das heißt, zunächst, wir müssen unseren Bruder anhören, ihm geduldig zuhören, wie er die Angelegenheit sieht. Wir müssen ihm die Gelegenheit geben, seine Sichtweise kundzutun. Vielleicht hat ihn ja unser unbewusstes Verhalten zu seiner Reaktion geführt. Vielleicht haben wir ihn auch unbewusst provoziert. Und dann läge es an uns, uns zu entschuldigen und ihn um Verzeihung zu bitten. Geschwister, Stolz, Hochmut und Hoffart wären in einem solchen Fall absolut unangebracht. Da ist Demut angesagt. Und wir sollten da auch bereit sein, über unseren Schatten zu springen. In Sprüche 29, Vers 23 steht, die Hoffart des Menschen wird ihn stürzen, aber der Demütige wird Ehre empfangen. Stolz und Hoffart sind vor Gott verhasst. Denn das bringt uns zu dem Punkt, dass wir letztlich ein Leben ohne Gott führen. Eine Wahrheit, die wir auch leider immer wieder erleben mussten. Also üben wir uns in Demut und springen wir dabei über unseren eigenen Schatten und bitten wir um Entschuldigung. Sonst geht der Riss noch tiefer und lässt sich kaum noch kitten. In Sprüche 18, Vers 19 lesen wir, ein gekränkter Bruder ist abweisender als eine Stadt und Streitigkeiten sind hart wie der Riegel einer Burg. Ja, einen gekränkten Bruder zurückzugewinnen kann ebenso schwer sein wie die Eroberung einer schwer befestigten Stadt. Und eine gestörte Beziehung ist wie eine schwer verriegelte Tür, die sich nicht bewegen lässt. Aber der Apostel weist uns den Weg. Lesen wir Kolosser 3, Vers 12. Kolosser 3, Vers 12. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Wir haben dies schon angesprochen und wir werden hier aufgefordert, gemäß unserem neuen Stand zu leben und im Umgang miteinander christliche Einstellungen und Eigenschaften an den Tag zu legen, um Frieden untereinander zu stiften, denn das sollte unser Ziel sein. Es geht nicht um irgendwelche bürgerliche Moralvorstellungen, sondern um ein Herz des Erbarmens, der Freundlichkeit, der Demut, Sanftmut und Geduld. Das ist nichts anderes als Christus selbst, den wir angezogen hat. Und Vers 13 bringt es dann auf den Punkt. Kolosser 3, Vers 13. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen die anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Das bringt uns zum 7. Punkt. Von Herzen verzeihen. Nun die in Vers 12 von Kolosser 3, den wir eben gelesen haben, die dort genannten Grundhaltungen ermöglichen es, dass wir einander vergeben können. Derjenige ist ein wahrer Christ, der von Herzen, ich sage von Herzen vergeben kann, nicht mit dem Mund, sondern von Herzen. In 1. Korinther 13 führt uns Paulus das hohe Lied der Liebe vor Augen. Und in 1. Korinther 12, Vers 31 schreibt er, ich zitiere, und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Und dieser bessere Weg, Geschwister, ist der Weg der Liebe. Die Liebe ist die Krone aller Geistesgaben. Sie schafft nicht einsame Kämpfer, die mit großen Glaubensleistungen prahlen und dabei gerne die Gemeinde spalten, sondern sie schafft eine innige Gemeinschaft unter den Geschwistern. Sie dient der Gemeinde und schließt alles ein, was wir vorher gelesen und genannt haben. Wie wir selbst Vergebung erfahren haben, und wir haben Vergebung erlangt, so sollen auch wir einander vergeben, freundlich und großzügig. Wenn wir dem nicht nachkommen, nun lesen wir, was Jesus dazu sagt. Dazu möchte ich Sie bitten, Matthäus 6 aufzuschlagen, und wir lesen die Verse 14 bis 15. Matthäus 6, Verse 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ja, dieses Wort von Jesu sollten wir einmal tief meditieren. Mit dem Geschenk der Vergebung verbindet Jesu hier zugleich die ernste Mahnung, dass wir nun ebenfalls unseren Schuldigen vergeben sollten. Und eine ernste Warnung zeigt er uns vor der Unversöhnlichkeit. Das Gleichnis vom Schalksknecht in Matthäus 18 zeigt uns, wie der Verhärtung vor der Bitte des anderen auch die Vergebung der eigenen Schuld wieder aufs Spiel setzt. Wenn wir als Jünger Jesu aus dem Verhalten zu unserem Herrn wieder herausfallen, weil wir unbarmherzig sind, das heißt, dann sind wir ungehorsam, denn wir sollen ja barmherzig sein, dies ist ein Gebot. So ist unsere eigene Schuld wieder da. Geschwister, wir alle haben Jesu Opfer angenommen und wir sind Gottes Kinder. Und uns wurden alle unsere Sünden vergeben. Deshalb müssen auch wir bereit sein zu vergeben. Und ich sag's nochmals, und zwar von Herzen. Ich behaupte nicht, dass dies immer leicht ist, ganz gewiss nicht. Aber nicht desto weniger, es ist ein Gebot. Und wir müssen darum ringen, im Gebet und mit Fasten. Wir können nicht Gemeinschaft mit unserem Herrn haben, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben. Dabei führt ein reines Lippenbekenntnis zu gar nichts. Wenn wir im Herzen weitergrollen, das wäre heuchlerisch. Und vergessen wir nicht, Geschwister, wir können uns zwar untereinander täuschen und etwas vormachen, aber Gott, der in unser Herzen sieht, können wir niemals täuschen. Wir müssen also darum ringen, unserem Bruder von Herzen zu vergeben. Es darf kein Groll mehr in unserem Herzen zurückbleiben oder gar der unterschwellige Gedanke nach Vergeltung. Das wäre ganz schlimm. Schlagen wir jetzt Jakobus 2 auf. Und hier lesen wir die Verse 12 und 13. Jakobus 2, Verse 12 und 13. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Nun, Geschwister, Gehorsam ist der Schlüssel, der zu geistiger Reife führt. Wir sollten uns dessen bewusst sein, dass wir alle einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Und da wird alles ans Tageslicht kommen. Nichts wird verborgen bleiben. Es kommt unweigerlich der Tag, wo wir Rechenschaft über unser Leben ablegen müssen. Und wir allein sind für unser Leben verantwortlich und werden uns einmal rechtfertigen müssen, was wir getan, aber auch unterlassen haben. Und es kann ein barmherziges oder ein unbarmherziges Gericht sein. Es richtet sich auch danach, wie wir mit unseren Brüdern und Schwestern in der Gemeinde umgegangen sind. Ein barmherziges Gericht bekommt der, der selber Barmherzigkeit geübt hat. Matthäus 7, Vers 2, haben wir es gleich, glaube ich, schon gelesen. Jeder wird mit dem Maß gemessen, mit dem er selber gemessen hat. Wenn es heißt, Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht, bedeutet das, wer Barmherzigkeit geübt hat, wird im Gericht auch Barmherzigkeit erfahren und so aus dem Gericht siegreich hervorgehen. Hebräer 12, Verse 14 bis 16. Hebräer 12, Verse 14 bis 16. Jagt dem Frieden nach mit jedermann unter Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen kann. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrüchten anrichte und viele durch sie unrein werden. Dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen sein Erstgeburt verkaufte. Nun, als Christen ist es einer der vordringlichen Aufgabe, den Frieden mit jedermann zu suchen. Wenn wir unbarmherzig und unversöhnlich sind, versäumen wir Gottes Gnade. Und der Verfasser des Hebräerbriefes zeigt uns auf, was dann mit uns geschieht. Wir werden zu einer Wurzel der Bitterkeit in der Gemeinde. Unruhestifter, deren Untreue Gott gegenüber andere ansteckt. Und Geschwister, Bitterkeit ist eine offene Tür für Satan, so groß wie ein Scheunentor. Und bedenken wir, Satan ist kein Friedenstifter, sondern einer, der Unfrieden stiftet und der jede sich ihm bietende Gelegenheit nutzt, gnadenlos für seine Zwecke auszunutzen. Deswegen fordert uns der Verfasser auf, dem Frieden und der Heiligung nachzujagen und darauf zu achten, auch dass wir kein ausschweifendes Leben führen. Als Beispiel nimmt der Esau, der um einer Mahlzeit willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Und Geschwister, der dann später keinen Raum mehr zur Reue fand. Es war zu spät für ihn zur Umkehr. Geschwister, es gibt einen Punkt, wo es zu spät zur Umkehr ist. Davor warnt uns der Hebräerbrief immer wieder. Niemals dürfen wir unser Erstgeburtsrecht in einem Anflug geistlicher Ermüdung preisgeben. Der Preis, mit dem uns Jesu Erlösung verschaffte, Geschwister, war viel zu hoch, als dass wir unser Heil um eines irdischen Vorteils oder einer Erleichterung unserer äußeren Lage willen aufs Spiel setzen dürfen. Es ist Satans erklärtes Ziel, uns, unsere Krone, unser Erstgeburtsrecht zu berauben. Lassen wir das unter keinen Umständen zu. Lassen wir nicht zu, dass wir uns die Gnade Gottes verscherzen. Wie tragisch und unvorstellbar grausam wäre es doch eines Tages von unserem Herrn hören zu müssen: Hinweg mit dir, dich habe ich nie gekannt. Geschwister, welch ein Schock. Schrecklich. Ich denke, ich kann mir nichts Schockierendes vorstellen, als zu hören eines Tages: Hinweg mit dir. Da wird dann wirklich nur noch Heule und Zähneklappern sein. Und doch genau das ist Satans Ziel. Er will uns geistig vernichten. Dahin will er uns bringen. Anstatt geistlich zu erschlaffen, sollten wir vielmehr alle Kräfte auf die Nachfolge konzentrieren. Jetzt, Geschwister, ist die Zeit des Kampfes. Und ein lahmer Christ wird keinen Sturm wirklich überstehen können. Zur Heiligung gehört auch eine Wachsamkeit und die Bereitschaft, gefährlichen Strömungen innerhalb der Gemeinde zu überwinden. Der Teufel wird immer wieder versuchen, in unserem Herzen und Leben Anknüpfungspunkte zu finden, um Verwirrung und Unfrieden zu stiften. Der brüderliche Zuspruch und die ganz bewusste Inanspruchnahme der Gnade Gottes für unseren Weg könnte hier eine entscheidende Hilfe sein. Bemühen wir uns, Geschwister, unserer Heiligung entsprechend im Gehorsam gegenüber Gott und seinen Geboten zu leben. Und dazu gehört nun mal auch Frieden zu stiften, Barmherzigkeit zu üben und nach Versöhnung zu trachten und auch die Bereitschaft, einander von Herzen zu vergeben. Geschwister, dann werden wir Gottes Gnade nicht verscherzen. Und wir werden dann auch unser Ziel, Gottes Reich, erreichen. In Sprüche 29, Vers 11 steht geschrieben: Ein Tor schüttet all seinen Unmut aus, aber ein Weiser beschwichtigt ihn zuletzt. Ja, ein Tor lässt seinen Emotionen freien Lauf. Und er kann und will sich auch nicht beherrschen. Er ist unberechenbar, ein sturer, grober Glotz, der die Zucht verachtet. Mit Demut tut er sich schwer und auch mit dem Begriff Nächstenliebe kann er wenig anfangen. Er tut sich auch schwer, einen Rat anzunehmen, einsichtig zu sein. Eben ein Tor. Oder wie die Gute Nachricht-Übersetzung sich ausdrückt, ein Dummkopf. In Sprüche 24, Vers 17 heißt es: Weisheit ist den Toren zu hoch. Ja, weil er hochmütig und verhärtet ist, kann er an der Weisheit keinen Gefallen finden. Er hat dafür kein Verständnis und ist deswegen auch nicht in der Lage, weise zu handeln. Dagegen der Weise behält seine Selbstbeherrschung. Er hat seine Emotionen fest im Griff. Er gießt auch kein Öl ins Feuer. Im Gegenteil, er beruhigt, er glättet die Wogen. Er ist ein Friedensstifter. In Sprüche 8 wird viel über der Weisheit ausgesagt. Und in den Versen 35 und 36 steht, wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vor dem Herrn. Wer aber mich verfällt, also die Weisheit, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Geschwister, wir haben die Wahl. Die Weisheit ist der Weg zum Leben und die Torheit ist der Weg zum Tod. In Sprüche 14, Vers 18 heißt es, das ist des Klugen Weisheit, dass er Acht gibt auf seinen Weg, aber der Toren Torheit ist lauter Trug. Und der Kluge überdenkt die Dinge, er achtet auf seinen Weg. Und damit auch darauf, dass er seine Emotionen im Griff hat, dass er Selbstbeherrschung ausübt und er erfüllt seinen Auftrag als Friedensstifter. Der Tor aber merkt nicht, dass seine Unbeherrschtheit ihn zu Fall bringt. Er ist uneinsichtig und hält seinen eigenen Weg für richtig und betrügt sich damit selbst. Also Geschwister, fliehen wir vor der Torheit, ergreifen wir die Flucht vor ihr und jagen dafür nach der Weisheit. Bemühen wir uns Weisheit und lassen wir uns von ihr führen. Sie ermöglicht es uns, die Charaktereigenschaft der Selbstbeherrschung zu erlangen, Konflikte zu vermeiden und, wenn Konflikte da sind, auf die richtige Art zu lösen und unseren Auftrag als Friedensstifter zu erfüllen. Bei Jakobus 1, Vers 5 können wir lesen, wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Also was hält uns davon ab, um die Weisheit zu bitten, aber dann auch sie mit Leben zu erfüllen, weise zu handeln. Geschwister, reden wir nochmals über Liebe, denn die Liebe ist ein weiterer Baustein, mit dem die Konflikte sich verhindern lassen und die natürlich auch geeignet sind, Konflikte zu lösen. Johannes 13, Verse 34 und 35. Johannes 13, Verse 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Geschwister, die Liebe ist die gestaltende Kraft in uns und unter uns. Die Liebe und Hilfsbereitschaft, die wir untereinander haben, ermöglicht es, Konflikte zu vermeiden, aber auch zu lösen. Wo dies nicht gegeben ist, sollten wir uns ernsthaft fragen, haben wir diese Liebe überhaupt? Haben wir sie in uns? Nämlich die Agabeliebe. Sind wir noch auf dem richtigen Weg oder bewegen wir uns schon auf den Abgrund zu? Wenn diese Liebe fehlt, kann es keine Einigkeit und keinen Frieden unter uns geben. Geschwister, das ist wie ein Naturgesetz. Prüfen wir also auch hier unser Herz, unsere Gedanken, unser Handeln. Fragen wir uns, ob die Liebe die Triebfeder ist, die uns antreibt, die unser Leben bestimmt? Oder sind gar andere Kräfte im Spiel, die versuchen, uns vom rechten Weg abzubringen? In 1. Korinther Kapitel 13 finden wir, welch hohen Stellenwert Gott der Liebe beimisst und welch hohen Stellenwert sie in unserem Leben haben sollte. Aber auch was geschieht, wenn diese Liebe nicht in uns ist? Nämlich, dass dann alle Werke, die wir tun, und mögen sie noch so groß scheinen, selbst prophetischen Reden oder die Hingabe des eigenen Lebens für andere, alles, absolut alles, wäre ohne die Liebe völlig nutzlos, absolut wertlos, weil nicht die Liebe die Triebfeder war, sondern vielleicht die Selbstsucht oder Selbstdarstellung. Und Geschwister, die Auswirkungen der Liebe dagegen haben ewige Dauer. Sie haben Bestand für alle Ewigkeiten. Wenn in unserer Gemeinde nicht wirklich geliebt, getragen, vergeben, geholfen wird, wenn es bei uns nicht total anders zugeht als in der Welt, sind wir kein Vorbild für die Welt. Dann ist unser Verkünden kraftlos und wird von der jammervollen Wirklichkeit ständig widerlegt. Umgekehrt aber ist unser Gemeindeleben ein mächtiges Zeugnis, wenn sie von der Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Sanftmut getragen wird. Ein mächtiges Werkzeug, ein mächtiges, wirksames Zeugnis für die Welt. Schlagen wir zuletzt noch 3. Mose 19 auf und wir lesen die Verse 16 bis 18. 3. Mose 19, Verse 16 bis 18. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen deines nächsten Leben. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich ladest. Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Geschwister, wahre Liebe führt nicht zu Unversöhnlichkeit, zu Rücksichtslosigkeit, auch nicht zu Hass und zu Vergeltung, auch nicht zur Gleichgültigkeit und falscher Toleranz, sondern zu einem ernsten Sorgen um den anderen, um das Wohl des Bruders. Die Bestimmungen, die wir eben gelesen haben, fördern ein harmonisches Zusammenleben. Und das sollte doch unser gegenseitiges Bestreben sein. Ein harmonisches Zusammenleben, das frei von Streit und Hader ist, getragen von der selbstlosen Liebe. Dann wird Gott seine Freude an uns haben. Dann werden wir vor ihm bestehen können und unser Erstgeburtsrecht empfangen und unser versprochenes Erbe antreten können. Wir werden Eingang finden in Gottes herrliches Reich und unsere Krone in Empfang nehmen und ewiges Leben im Angesicht Gottes und seines Sohnes Jesus Christus erlangen. Geschwister, bemühen wir uns also um ein harmonisches Zusammenleben. Die Belohnung wird unermesslich groß sein.